Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich freue mich, euch zu sehen. Und ich gehe davon aus, dass ihr euch größtenteils eures Lebens erfreut. Daher fällt es mir ein wenig schwer, euch an unser aller Zukunft zu erinnern heute Morgen. So der Worst Case, das Worst Case Szenario. Und es ist nicht mal ein Szenario, denn dieser schlimmste anzunehmende Fall wird kommen. Jedes Leben endet tödlich. Und dieser Tatsache ist es vollkommen egal, ob wir sie in unserer Lebenszeit ignorieren, ob wir sie verdrängen oder karikieren, Sterberate in diesem Raum 100%. Mitten im Leben müssen wir heute mal darüber sprechen. Auch wenn Menschen den Tod verdrängen, die Bibel verdrängt da überhaupt nichts. Im Gegenteil, sie fordert uns sogar heraus, dieses Thema im Blick zu halten. Psalm 90, Vers 12. Lass uns erkennen, wie kurz unser Leben ist. Warum? Damit wir zur Einsicht kommen. Das ist kein Wort für im Sterben Liegende, sondern für die, die mitten im Leben stehen. Die sollen sich jetzt Gedanken machen. Interessanterweise gibt es zusammengefasst für das, was nach dem Tod sein soll, eigentlich so drei Meinungen. Ich möchte euch kurz skizzieren. Die ersten sagen, nach dem Tod ist nichts mehr. Game over. Und das ist für mich die ehrlichste und konsequenteste Aussage für die Menschen, die an Evolution glauben, die Gott vollkommen ausklammern im Denken und im Leben. Das ist konsequent. Aber dann gibt es eben auch die anderen, die Gott auch ausklammern oder zumindest sagen, ja, darüber kann man nichts Genaues sagen, die aber dennoch hoffen, dass nach dem Tod noch irgendwas stattfindet. Also nach dem Tod soll es dann doch irgendwas geben, das sie irgendwie, irgendwann, irgendwo weiterleben lässt. Man ignoriert zwar Gott als Schöpfer, Erhalter des Lebens, man lebt, als wenn es ihn nicht gibt, glaubt aber dennoch, dass irgendwo dann doch mehr sein müsste als das, was man sieht. Und dann gibt es die dritte Gruppe von Menschen, die hoffen auf ein Leben nach dem Tod, aber begründet. Und das sind wir, Christen. Wir haben eben gesagt, der auferstandene Herr hilft, dass wir auch auferstehen werden. Das ist Hoffnung, das hat noch keiner erlebt. Das ist Hoffnung. Das ist noch nicht passiert. Wir haben alle noch den Tod vor uns. Aber wir glauben ganz fest, dass es geschehen wird. Warum? Aufgrund dieses Geschehens, was wir jetzt in Johannes 20 betrachten. Hier ist unsere Hoffnung begründet. Warum wir glauben, dass auch wir eines Tages auferstehen werden. Der Tod und die Auferstehung des Messias Jesus ist über 2000 Jahre her und das hat Bedeutung für heute und für unsere Zukunft. Deswegen ist dieser Text so wichtig. Mit diesem Ereignis begründen wir als Christen und als Gemeinde unsere Hoffnung. Und wir sagen, sie ist berechtigt. Wir glauben nicht grundlos. Und dass als letzter Feind sogar der Tod weggetan werden wird und dass wir leben werden. Alles gründet sich auf das leere Grab mit dieser weggerollten Felsplatte. Wir haben letzte Woche darüber gehört. Und wir lesen heute weiter, was weiter passiert vor diesem Grab. Und wir hoffen, dass wir nochmal fester werden in dem, was wir glauben. Ich möchte mit euch den Text lesen. Ich habe es hier oben an der Wand stehen. Johannes 20, Verse 11 bis 18 lesen wir. Ich bitte euch dazu aufzustehen, werden wir diese Worte aus der Schrift lesen. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen. Einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und diese sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus da stehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen: Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Jesus, ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Wir sprechen über dich, über das, was du hier berichtest, und bitten dich, dass du uns nochmal mitnimmst in diese Situation, unseren Glauben festigst und uns mit neuer Freude auch unser Leben hier leben lässt, mit dieser berechtigten Hoffnung. Amen. Amen. Bevor wir nochmal so ein bisschen direkt an dieses Grab gehen, möchte ich mit euch mal lesen, was Paulus im Blick auf dieses Ereignis ein paar Jahre später geschrieben hat im ersten Korintherbrief. Er schreibt: Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er aus den Toten auferweckt sei, ich werde heute Morgen darüber predigen, dass er aus den Toten auferweckt ist. Wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Darf ich nochmal fragen, wem schreibt Paulus das? Der Gemeinde. Da gab es Leute in der Gemeinde, die gesagt haben: Ja, eine Auferstehung gibt es nicht. Dann sagt er weiter: Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, dann ist also auch unsere Predigt vergeblich. Dann könnte ich jetzt eigentlich gehen. Dann könntet auch ihr gehen, denn er schreibt: Vergeblich ist dann auch euer Glaube. Wir werden aber auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir in Bezug auf Gott bezeugt haben, dass er den Christus auferweckt habe, den er nicht auferweckt hat, wenn wirklich Tote nicht auferweckt werden. Das heißt, wir würden Lügen hier in dieser Stadt weitergeben. Falsche Zeugen. Wenn Tote nicht auferweckt werden, dann ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, dann ist euer Glaube nichtig. Ihr seid dann noch in euren Sünden. Also sind auch die in Christus Entschlafenen verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christus Hoffnung haben, dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Merkt ihr, wie wichtig ist, dass wir dieses Ereignis wirklich verstehen? Wirklich verstehen? Es ist gut, dass ihr heute Morgen hier seid und dass wir das heute Morgen tun. Gehen wir nochmal in diese Geschichte von damals hinein, um denken dem nach, um zu verstehen, was da passiert ist. Wir haben letzte Woche die Indizien gesehen, dass Jesus tatsächlich auferstanden sein könnte. Es waren keine Beweise. Das Thema heute ist, dass hier eine Begegnung jetzt stattfindet mit diesem auferstandenen Herrn. Und erst das gibt den Jüngern Gewissheit, dass das wahr ist. Hier im Text gibt es Gewissheit, aufgeschrieben in den Worten von Johannes, die Begegnung mit dem Auferstandenen, die Gewissheit gibt. Und die erste, die den Auferstandenen sieht, ist eine Frau, Maria von Magdala. Warum war das, was jetzt passiert, auch für sie so besonders wichtig? Ich möchte euch das in drei Punkten deutlich machen. Das erste ist, weil die Indizien nicht ausreichen. Auf jeden Fall für Maria nicht. Ihr reichen die Indizien nicht. Sie trauert nach wie vor. Das berichtet Johannes. Ich lese nochmal den Text. Maria aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Sie hat die Indizien gesehen, aber sie weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupt und einen zu den Füßen, da wo der Leib Jesu gelegen hatte. Nochmal, wir haben das letzte Woche gelesen, dass Johannes, als er das offene Grab und die Anordnung der Leintücher gesehen hat, zu der Erkenntnis kam, dass Jesus tatsächlich auferstehen sein musste. So hat Johannes die Situation gesehen. Und er ging dann mit Petrus zusammen wieder nach Hause. Maria blieb aber vor dem Grab stehen und weinte. Johannes hat Maria anscheinend nicht erzählt, dass er glaubte, dass Jesus auferstanden ist. Sie glaubte das nicht. Nach wie vor. Maria hat bis jetzt auch nur einen flüchtigen Blick in das Grab geworfen. Sie ist emotional. Zig Gedanken im Kopf. Und für Maria, die auch die Kreuzigung ja mit angesehen hatte, war der Tod von Jesus das Ende jeder Hoffnung. So wird sie dargestellt. So beschreibt Johannes ihre Situation. Egal, was Jesus vorher gesagt hat im Blick auf Auferstehung. Sie war emotional am Boden. Maria, ich will euch das nochmal zur Erinnerung sagen, war die Frau, die Jesus von 7 Dämonen befreit hatte. Natürlich war sie ihm emotional auch zugetan. Sie war ihm dankbar und versteht hier erstmal gar nicht, wie der, der diese Macht hatte, sie zu befreien, nun auf einmal tot sein sollte. Also mit Auferstehung rechnest du auch nicht, selbst wenn die Indizien darauf hinweisen, und sie tut es nicht. Sie sieht es in ihrer Trauer nicht. Aber jetzt sehen wir auch bei ihr, dass sie jetzt genauer hinschaut. Ich möchte einfach so ein bisschen durch die Geschichte führen, ein paar Punkte da herausheben. Sie weint und sieht trotzdem genauer hin. Als sie nun weinte, bückte sie sich vornüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern. Maria weinte, als sie sich vorbeugte, um in das Grab zu sehen. Und Johannes beschreibt jetzt deutlich, was Maria in diesem Moment, in ihren Gefühlen, in ihrer Traurigkeit, dennoch sieht. Hier ist das Wort, ich will es nur mal sagen, was wir auch letzte Woche gelesen haben. Jetzt schaut sie auch genauer hin. Kein flüchtiger Blick mehr. Das deutet an, dass sie wie Johannes jetzt aufmerksam hinsieht, sehr genau beobachtet, mit Nachdenken hinschaut. Und was sieht sie? Zwei Engel in weißen Kleidern. In der Bibel erschienen die Engel den Menschen immer in Menschengestalt. Leute, die haben keinen Heiligenschein, die haben auch keine Flügel gehabt. Einfach in Menschengestalt. Ich gebe zu, in manchen Visionen erscheinen sie als geflügelte Wesen, Jesaja 6 zum Beispiel. Aber das war eine Ausnahme. In der Regel erscheinen sie so auf unserer Ebene. Und Maria sieht diese zwei Engel und nimmt sie einfach als zwei Personen wahr. Einer saß dort, wo der Kopf, das Haupt von Jesus gelegen hatte. Einer saß dort, wo die Füße von Jesus gelegen hatten. Sie sieht Details, was jetzt gerade da passiert. Und hier kommt sie mit der unsichtbaren Welt des Himmels auf einmal in Kontakt und weiß es nicht. Sie weiß es nicht. Die Boten des Himmels sitzen da und Maria hört zu, weil sie mehr Informationen braucht. Indizien allein reichen nicht. Wir brauchen ein Fundament. Mir ist so aufgefallen, dass Glaube neben der emotionalen Seite wirklich auch mit Nachdenken zu tun hat. Mit Lehre, mit wichtigen Informationen. Lehre und Leben gehört im Christsein wirklich zusammen. Information ist Hilfe zum Leben. Lehre ist Hilfe zum Leben und sie braucht mehr Information. Maria erlebt eine übernatürliche Begegnung, die sie selbst als eine normale Begegnung wahrnimmt. Vers 13. Und diese Männer oder diese Personen sagen zu ihr: Frau, warum weinst du? Sie spricht zu ihnen: Weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Was machen diese Engel? Sie stellen eine Frage. Fragen helfen zu verstehen. Was tun die beiden Engel? Also zunächst mal unfassbar, sie sprechen in einer menschlichen Sprache. Einer menschlichen Sprache. Engel tun das. Engel reden in einer menschlichen Sprache. Wie dankbar können wir sein, dass Engel so reden, wie wir reden, in einer Sprache. Was immer Paulus mit Engelzungen gemeint hat in 1. Korinther 13,1, wo wir sagen, oh, das ist immer noch eine besondere Sprache. Engel reden in Sprachen, damit wir verstehen. Sie machen Sprachbarrieren, bauen sie ab, damit wir dem näher kommen, was passiert. Verstehen in dem Sinn von Sprache und Gott redet verständlich. Wir erinnern uns, dass der Engel bei der Geburt und bei der Versuchung von Jesus tätig waren und so sind sie auch hier tätig bei der Auferstehung. Außergewöhnliches passiert, nicht das Normale. Ich weiß nicht, manchmal habe ich so gedacht, auch als ich es gelesen habe, wir haben uns so dran gewöhnt, ne, Auferstehung. Das ist nicht normal. Das gehört eigentlich nicht zum Leben in der heutigen Zeit. Das ist besonders. Das ist eigentlich die Krönung, was hier passiert. Um was sprechen diese Personen in diesem Grab? Sie stellen eine Frage. Frau, warum weinst du? Fragen helfen. Und diese Frage hatte wie so oft in der Bibel den Sinn, eine aufrichtige und ehrliche Antwort geradezu zu provozieren. Was tust du gerade? Und Maria formuliert, spricht ihre Not aus, ihre Antwort, ihre Not war, der Leichnam wurde weggenommen. Und wir sehen, wie sie gefangen ist in ihrem alten Denken. Sie kommt da einfach nicht raus. Beachten wir mal zuerst, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wie persönlich sie hier jetzt antwortet, wie nah ihr das Ganze geht. Die Art, wie diese Frau von Jesus spricht, ist auffällig, es ist wirklich besonders. An diesen Messias zu glauben, ist für sie keine kalte Kopfreligion, überhaupt nicht, sondern eine lebendige Beziehung. Das wird bei Maria hier deutlich. Wir haben letzte Woche gelesen, wenn ihr nochmal vergleicht, in Vers 2, als sie zu Petrus und Johannes läuft, um ihnen zu sagen, dass die Platte vom Grab weg ist, da sprach sie so: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Haben wir letzte Woche drüber nachgedacht. Das war eine reine Information. Rein was für den Kopf. So hat sie es vor den Jüngern ausgedrückt. Nochmal hier, ich habe es euch unterstrichen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Und jetzt hier, wie ist hier ihre Antwort? Viel persönlicher. Jetzt redet sie von meinem Herrn und ich weiß nicht. Das war ihr besonderes Verständnis davon Nachfolge. Meinen Herrn haben sie weggenommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Leute, Glaube ist nicht nur reine Kopfsache, es bewegt uns auch emotional. Und dann drücken wir aufgrund so einer Frage aus, wo wir wirklich stehen. Und dennoch ist auch bei ihr in ihrem Denken noch kein Platz für Auferstehung. Kein Platz für Auferstehung. Die Antwort ist nach wie vor geprägt von ihrer Sicht, Tod ist Tod. Ihre Antwort ist, ich weine, weil sie meinen Herrn weggenommen haben. Ich weiß nicht, wohin. Sie hatte keine Kenntnis von den alttestamentlichen Verheißungen. Sie dachte immer noch, dass irgendwelche Leute den Leib von Jesus weggetragen hätten. Das alte Denken. Gott schafft Neues und wir sind immer, nee, das kann nicht sein. Obwohl sie hier Fakten sieht, die sie selbst live und in Farbe mitbekommen hat, sie kann es nicht einordnen. Sie versteht es nicht. Hättest du es verstanden? Man steckt so fest in den bisherigen Erfahrungen. Tod ist Tod. Und ihre Antwort an diese Engel zeigt, dass ihre Gedanken bei dem Leichnam Jesus sind, nach wie vor. Leute, wir hängen so oft im Alten, in dem Sichtbaren, in dem Naheliegenden, den Gesetzmäßigkeiten des Lebens und verstehen nicht, dass Gott hier gerade etwas ganz Neues schafft. Wir sind gefangen im alten Denken. Wir brauchen Verständnis für göttliche Wahrheiten. Leute, wir sind eigentlich blind, wir sind eigentlich taub für Gott und für das, was er gerade tut. Es sei denn, was passiert. Er hilft uns zu sehen. Er hilft uns zu hören. Er hilft uns zu verstehen. Das ist das, was Jesus sagte beim Gespräch mit Nikodemus. Könnt ihr euch erinnern? Es sei denn, dass jemand von oben her neu geboren wird. Vorher sieht er nichts vom Reich Gottes. Und hier sehen wir schon wieder bestätigt. Also Maria hat hier ihren Blick so zum Eingang der Gruft gerichtet, spricht mit den Engeln und wird jetzt auf etwas aufmerksam. Nochmal Vers 14. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus dastehen. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Jetzt sieht Maria hinter sich, wendet ihr Gesicht nach hinten. Und hier steht das gleiche Wort für sehen. Sie gab jetzt genau darauf Acht, was ist denn da hinter mir? Und was lesen wir? Sie sieht zwar genau hin, erkennt aber Jesus dennoch nicht. Das heißt, man kann physisch sehen und dennoch nicht erkennen, was hier gerade passiert. Ich habe so gedacht, als ich den Text letzte Woche bewegt habe, dass so vieles in diesem Text, aber auch in vielen anderen Texten, auf unsere natürliche Unfähigkeit hinweist, Gott zu erkennen mit unseren Sinnen. Wir sind so abhängig davon, dass Gott zuerst etwas in uns tut, damit wir überhaupt sehen. Leute, die zum Glauben gekommen sind, das ist ein Wunder. Das passiert in der geistlichen Dimension. Maria sah Jesus, aber wusste nicht, dass es Jesus war. Der Grund, warum Maria Jesus nicht erkannte, wird hier gar nicht erwähnt. Wollen wir mal ein bisschen spekulieren? Vielleicht waren die Augen verweint. Kann doch sein. Man guckt gar nicht so richtig hin. Man ist so mit sich und seiner Trauer beschäftigt. Vielleicht auch schlicht und einfach konnte sie ihn deswegen nicht sehen, weil sie Jesus gar nicht erwartet hat. Vielleicht aber auch, weil ihre lebendigen Erinnerungen an Jesus, diesen verletzten Körper, noch so in ihr nachwirken. Sie hat ihn bei der Kreuzigung gesehen und seine Erscheinung nach der Auferstehung war so ganz anders, dass sie ihn nicht erkennen konnte. Keine Ahnung. Ich spekuliere. Vielleicht aber konnte sie ihn ebenso wenig erkennen wie die Emmaus-Jünger später, weil ihre Augen so gehalten wurden, dass sie ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht erkennen konnte. Wir wissen es nicht. Hier steht, sie konnte ihn nicht erkennen, dass es Jesus war. Nochmal mein Eindruck, was ich in der Schrift immer deutlicher wahrnehme, ist, dass im Blick auf Gott und seine Realität immer Unwissenheit vorherrschen wird, auch in aufrichtigen Seelen, bevor Gott sich selbst offenbart. Darf ich uns das nochmal so sagen? Wir brauchen eine Begegnung mit Gott selbst. Wir brauchen eine Offenbarung von Gott selbst. Und genau das geschah damals. Sehen wir, wie Jesus auf Maria eingeht und sie zum Glauben führt. Vers 15 nochmal. Jesus spricht zu ihr: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm: Herr, wenn du ihn weggetragen hast, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, und ich werde ihn wegholen. Jetzt können wir Jesus beobachten. Jesus selbst führt zum Glauben. Jesus selbst. Wie? Auch durch Fragen. Aufgreifen der jeweils persönlichen Situation und Befindlichkeit des anderen. Wie die Engel fragt auch Jesus, Maria wird nicht zu irgendwas gedrängt, ermahnt, zu einer Entscheidung aufgefordert, sondern sie wird zum Glauben geführt durch Fragen. Sie wird nicht zugetextet, sondern Jesus sieht, wie sie gerade da ist in ihren Emotionen, in ihrer Trauer und stellt eine Frage. Darf ich eine Frage stellen an uns? Kann es sein, dass wir bei unseren Bemühungen, Menschen zum Glauben zu überzeugen, das Fragen verlernt haben? Gute Fragen zu stellen. Und dass wir dadurch wichtige Prozesse beim anderen überspringen. Dass wir Menschen nur schnell dahin bringen wollen, wo wir meinen, dass sie sein sollten. Ich nehme das Wort mal sehr wörtlich. Jesus führt Menschen zum Glauben und ignoriert nicht, wo sie stehen, sondern stellt die Frage: Warum weinst du und wen suchst du? Warum weinst du? Was ist der Grund deiner Trauer? Kaum zu glauben, dass Gott so redet. Und so sieht, wo wir gerade drin stehen. Gott braucht die Antwort nicht, aber Maria muss wissen, wo sie steht, damit sie weiterkommt im Glauben. Maria muss es wissen. Sie muss es formulieren. Und dann stellt Jesus die gleiche Frage hier wie die beiden Engel, aber er fügt dann noch die Frage hinzu: Wen, nicht was, wen suchst du? Und diese zweite Frage soll ihr Herz von ihrer Trauer auf seine Person lenken. Wen suchst du? Und Maria in ihrer Trauer antwortet auch nur auf diese zweite Frage. Ihre Antwort ist: Ich suche meinen toten Messias. Ich suche meinen toten Messias. Dabei steht sie ihm gerade direkt gegenüber. Aber sie dachte hier, sie antwortet wem? Dem Gärtner. Das Wort Gärtner kommt nur hier im Neuen Testament so vor. Sie dachte, sie redet mit dem Gärtner. Sie sucht immer noch nach Infos, um seinen Leichnam zu finden. Den will sie nach wie vor einbalsamieren. Aber der Leichnam war weggenommen, vielleicht durch diesen Gärtner. Dann sag du mir, wenn du ihn weggenommen hast, wo hast du ihn hingebracht? Dann werde ich ihn holen. Schau, zum Glauben kommen ist scheinbar nichts, dass wir mit Indizien noch durch menschliche Überzeugungskraft noch mit rhetorischem Geschick vermitteln können. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, wenn wir mit Menschen über den Glauben reden. Wir sind Zeugen, aber nicht mehr. Wir sind nicht Überzeuger. Was muss passieren, um zu glauben? Wir haben gesagt, in Punkt 1, weil die Indizien nicht ausreichen, was tut Jesus deswegen? Muss Jesus uns selbst begegnen? Muss Jesus uns selbst begegnen, dass wir zur Gewissheit kommen. Jesus spricht zu ihr: Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Nur Jesus selbst kann uns die Augen für sich öffnen. Nur Jesus selbst kann das tun. Es sei denn, dass jemand von oben her neu geboren wird, sonst sieht er das Reich Gottes nicht. Wisst ihr, ich habe so überlegt, Mensch, das meint man heutzutage gar nicht mehr in unserer durchgemanagten Gemeindewelt, in der wir so besucherorientiert sind, dass wir denken, durch Formen, Musikstile, besondere Einsätze und allem anderen könnten wir überzeugen, einen Weg ebnen. Liebe Gemeinde, und wenn Leute hier sind, die wie Maria Fragen haben, wenn er sich nicht selbst offenbart, bleibt es dunkel. Da können wir hier eine Show machen, 1a, es wird sich nichts verändern. Glaubst du das? Zum Glauben kommen ist ein geistliches Geheimnis, es ist ein Wunder. Wenn er nicht sich selbst offenbart, bleibt es dunkel, bleibt die Trauer und dann ziehen wir die falschen Rückschlüsse. Was können wir also tun in Gesprächen über den Glauben und im Predigten? Menschen, die wie Maria suchen, dahin führen, dass sie ihre Not erkennen und beten, anfangen zu beten, dass Gott sich ihnen selbst zeigt. So hat Gott gesprochen: Sucht mich und lebt. Dass Menschen anfangen zu sagen: Gott, ich suche dich. Oder auch: Gott, ich habe die Sehnsucht nach dir verloren, hilf mir. Gott sagt, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Und dann ist hier so ein besonderer Moment in der Schrift, finde ich jedenfalls. Wodurch erkennt jetzt Maria? Wie dringt sie durch zum Glauben? Ist euch das aufgefallen? Als Jesus nur ihren Namen ausspricht. Maria. Maria. Nur ein Wort. Ihr Name. Maria. Und als Jesus sie beim Namen nennt, da erkannte sie ihn sofort. Maria. Was auch immer der Grund gewesen sein mag, dass sie Jesus nicht erkennen konnte, in dem Moment, als sie ihren Namen Maria aussprach, erkannte sie ihn. Das erinnert sehr stark an die Worte, die Jesus in Johannes 10 gelehrt hatte. Im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Auch wenn Maria Jesus nicht erkannte, Jesus kannte sie. Warum? Weil sie zu seinen Schafen gehörte. Und er ruft seine Schafe mit Namen und seine Schafe hören und die werden zum Glauben kommen. Sie hat seine Stimme zuerst nicht erkannt, als er die Fragen stellte, aber als er ihren Namen aussprach, Maria, da erkannte sie. Leute, Gott kennenzulernen ist ein geistliches Wunder. Das ist das Wunder schlechthin. Zuerst hat sie ja nur den Kopf gewendet. Hier nun, als sie ihren Namen hört, wendet sie sich ganz um. Mit ihrem ganzen Körper wendet sie sich nun Jesus zu. Und sie erkennt diesen auferweckten Jesu und sagt nicht mehr nur Herr, sondern was sagt sie? Rabuni. Was noch ehrerbietiger ist als Rabbi. Mit Rabbi, so wurde Jesus öfter angesprochen. Rabuni ist die längere Form von Rabbi, kommt auch sonst nur noch einmal in der Schrift vor, nämlich in Markus 10. Besonderes Wort. Und interessant, dass Johannes jetzt dieses Wort für uns übersetzt. Das heißt übersetzt was? Lehrer. Lehrer. Ich möchte darauf eingehen. Überlegt mal, von allen Titeln und Eigenschaften des Herrn kam Maria gerade dieser in den Sinn. Lehrer. Maria nannte ihn nicht Heiler, obwohl er Dämonen aus ihrem Leben vertrieben hatte. Sie nannte ihn nicht Retter, Friedefürst oder Lover of my soul. Sie nannte ihn Rabuni. Lehrer. Es war ihr wichtig, was dieser Messias lehrte, was sie durch diesen Messias lernte über Gott und sein Reich. Seine Lehre zeigte, wie er ist, wie er denkt. Lehre und Leben gehören zusammen. Auf jeden Fall für Christen. Und das ist eine Bezeichnung, auf die wir heute bei dem Namen Jesus nicht mehr als erstes kommen, oder? Lehrer. Warum eigentlich nicht? Wie können heute Leute sagen, ich liebe Jesus? Das ist reine Herzenssache. Aber Lehre ist nicht so wichtig. Lehre zeigt uns doch den Messias, wie er denkt, was er will, was er noch vorhat. Was für eine Frau, die mit Jesus nicht nur Emotionen verband, sondern auch seine Lehre schätzte. Das wissen wollte, wie er denkt und was er ihr über Gott vermittelt hat. Das ist Christus. Halten wir es so fest, es waren keine Menschen hier, die Marias Trauer so gestört haben, sondern es ist Gott selbst, der Maria in ihrer Trauer stört und ihre Trauer grundlos macht, denn der Tote lebt. Genauso möchte ich uns sagen nochmal, dass wir wissen, was unser Part ist. Am Ende ist es auch keine Kirche, keine Überzeugungskraft oder rhetorische Geschicklichkeit von anderen Menschen, gute Argumente, die einen anderen zum Glauben führen. Sondern Glaube geschieht, wem sich der Sohn selbst offenbart. Und ich wurde erinnert an das, was dieser Lehrer gelehrt hat in Matthäus 11. Zwei dieser Verse kennt ihr garantiert oder viele von euch. Jesus sagte, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Kennt ihr. Aber was er vorher gesagt hat, ist sehr interessant. Ich möchte es euch lesen. Zu jener Zeit hob Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen offenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem der Sohn ihn offenbaren will. Und dann sagt er, kommt her zu mir alle, ihr müden und beladenen, ich werde euch Ruhe geben, nehmt auf euch mein Joch. Wir müssen die Zusammenhänge lesen, verstehen, was der Lehrer wirklich gelehrt hat. Und weil Jesus sich selbst offenbart, genau deshalb können zu Gottes Gemeinde nicht nur die studierten Gebildeten gehören. Wäre ein Vorteil für alle, die Abi haben. Ich habe kein Abi. Sondern Gott begegnet uns, egal was unser sozialer Stand ist. Da können Kinder zum Glauben kommen. Da können Teenager zum Glauben kommen und Jugendliche. Auch ganz Alte und Verbitterte und Enttäuschte, Einsame können Gott erkennen, wenn er sich offenbart. Und sie werden ihn dann erkennen. Schau, du kannst Indizien sehen, prüfen, lesen, studieren, aber am Ende musst du ihm persönlich begegnen. Von ihm her deine Überzeugung haben, ja, erlebt. Jesus selbst muss uns das Unfassbare, Unglaubliche zeigen, die Augen öffnen für die göttliche Wirklichkeit. Und dann müssen wir zu ihm kommen. Das steht auch im Text. Kommt zu mir. Ich offenbare, aber kommt auch zu mir. Das ist der Weg zum Glauben. Wem der Sohn ihn offenbaren will. Alle Erscheinungen nach der Auferstehung waren für seine Nachfolger, waren für seine Schafe, die er retten wird, und sie hören seine Stimme und sie werden ihm folgen. Leute, nochmal, das ist ein Geheimnis. Aber dieses Geheimnis passiert bis heute. Sonst wäre ich nicht hier, sonst wären viele von euch nicht in dieser Gemeinde, würde es diese Gemeinde überhaupt nicht geben. Es ist passiert, obwohl Menschen Jesus heute nicht mehr physisch sehen wie Maria damals. Dennoch passiert es nach wie vor, dieses Wunder. Und diese Zeit, die nach seiner Himmelfahrt kommt, hat Jesus eine Woche später seinen Jüngern auch angedeutet. Da spricht Jesus zu Thomas und sagt, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die, nicht gesehen und doch geglaubt haben. So, das heißt, das Wunder geht weiter bis in die heutige Zeit. Und dann noch ein interessanter Aspekt, den wir hier sehen. Die Tatsache, dass er Maria und nicht Pilatus oder Kaiphas oder einer seiner männlichen Jünger erschien, die ist bemerkenswert. Ist euch das aufgefallen? Das ausgerechnet, also wirklich nichts gegen Frauen. Also wir müssen uns in die Zeit versetzen von damals. Aber dass ausgerechnet damals eine Frau ihn als erstes sah, ist ein Beweis für die Historizität dieses Berichtes. Alle, die nicht an eine Auferstehung glauben, die behaupten, dass es sich um eine Erfindung der Jünger handeln würde, das ist verrückt. Denn wenn es eine Erfindung von Juden, auch von jüdischen Jüngern gewesen wäre, dann hätten sie garantiert keine Frau hier als erste Zeugin erwähnt, weil das keine Gültigkeit hat. Nochmal, von daher können wir fest davon ausgehen, dass dieser Bericht authentisch ist, von einem Augenzeugen. Johannes schreibt einfach das, was in der Geschichte passiert ist. Und so war es halt. Es ist so geschrieben, weil es so geschehen ist. Und daher nehmen wir jetzt auch die Worte, die Jesus dann weiter zu Maria sagt, als authentisch. Was sagt er ihr? Vers 17. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Eine Frau spricht jetzt zu Männern. Das soll sie tun. Ich möchte das mal überschreiben. Diese Gewissheit treibt uns an, das Evangelium jetzt auch weiter zu sagen. Diese Gewissheit. Kennt ihr die Momente, die man gerne festhalten will, die so besonders sind, die am besten niemals aufhören sollten? Also manchmal hat man so Momente. Ich denke, dass das hier so ein Moment für Maria war. Festhalten. Erlebt. Jetzt will ich auch behalten. Aber Jesus geht weiter. Er sagt hier, halte das Bisherige nicht fest. Ich möchte das erklären. Jesus sagt, das muss jetzt auch weitergehen. Die Übersetzung, rühre mich nicht an, das hat viele Exegeten fragen lassen, warum Jesus nicht berührt werden durfte. Jesus war nämlich nicht unberührbar nach seiner Auferstehung, das wissen wir ja. Warum wird das hier so erwähnt? Rühre mich nicht an, ist auch im Neuen Testament ein häufig gebrauchtes Wort. Aber was hat Jesus jetzt hier damit gemeint? Vom Zusammenhang her ist es besser, hier folgendermaßen zu übersetzen. Jesus sagt, halte mich nicht fest. Oder hör auf, mich festzuhalten, Maria. Könnt ihr euch die Situation verstehen? Das war keine distanzierte Reaktion von Maria. Sie geht auf Jesus zu und hält ihn fest. Das Wort hat hier die Bedeutung von festklammern. Nicht mehr loslassen. Als ob Maria in ihrer Art ihn halt festhielt. Sie wollte ihn nicht wieder weggehen lassen. Maria versucht, Jesus physisch festzuhalten. Und wahrscheinlich hatte sie die Einstellung, jetzt habe ich dich wieder, jetzt lasse ich dich nicht mehr los. Den Moment behalte ich. Sie hatte Furcht, ihn wieder zu verlieren. sich an seine physische Gegenwart geklammert. Sie hatte Jesus schon mal kurz bei der Kreuzigung verloren. Und jetzt war es ganz natürlich, dass sie sich nun vor einem neuen Verlust fürchtete. Sie hielt ihn fest. Das heißt, sie will seine wiederhergestellte Gegenwart festhalten. Aber Jesus wird weggehen. Das wird er jetzt hier ihr sagen. Das macht ihr auch deutlich. Hier vor diesem Grab war nicht das Ende, sondern der Anfang von etwas ganz Neuem. Von etwas ganz Neuem. Jesu Hinweis hier auf seine Himmelfahrt lässt dann auch erkennen, dass er nur vorübergehend bei ihnen sein wird. Er wird gehen, aber als auch der Auferstandene. Und tatsächlich war er dann nur noch 40 Tage bei ihnen und fuhr dann auf in den Himmel. Und dann begann weltweit etwas ganz Neues. Was? Gemeinde. Gemeinde. Das, was wir hier versuchen, zusammen zu leben. Maria will Jesus festhalten, aber diese gewünschte enge Beziehung setzt die Himmelfahrt voraus und das Kommen des Heiligen Geistes. Das hat Jesus in dem Obersaal, bevor er gestorben ist, seinen Jüngern lang und breit erklärt. Gott wird etwas ganz Neues machen. Maria, halt mich nicht auf, halt mich nicht fest, sonst geht es nicht weiter. Das heißt, Jesus wird nicht mehr so bei den Jüngern bleiben wie vor der Kreuzigung. Er hat alles vollendet, vollendete Tatsachen geschaffen und die müssen jetzt in die Welt getragen werden. Darum geht's. Und deswegen sehen wir bei Maria, dass sie die Erste ist, die er sendet. Geh hin. Ich habe schon mal erwähnt, Frauen spielen im bisherigen Dienst von Jesus eine wichtige Rolle. Es ist eine Frau, die die erste Zeugin seiner Auferstehung geworden ist. Und Maria soll gehen und das anderen weitersagen. Gehe hin zu den anderen. Das heißt auch für Maria, auch du kannst jetzt nicht stehen bleiben und mich festhalten, sondern du musst zu den anderen gehen und ihnen weitersagen, was du erlebt hast. Und hier lesen wir, was sie sagen soll. Gehe aber zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und meinem Gott und eurem Gott. Was deutet er damit an? Er sagt, jetzt ist eine ganz neue Beziehung zu Gott ermöglicht worden. Sage meinen Brüdern. Bisher hat er sie wie genannt? Knechte, Freunde, das haben wir alles gehört, aber nie Brüder. Bis zu diesem Zeitpunkt, diese neue Beziehung zu Christus, erst dadurch wurden sie Brüder. Das hat er durch das Grab und seine Auferstehung ermöglicht. Indem er sie Brüder nannte, meine Brüder nannte, setzte er sie in Beziehung zu seinem himmlischen Vater. Das ist jetzt möglich geworden. Vollendete Tatsache. Er nennt die Brüder, die in den 2 Tagen vorher gescheitert sind in ihrer Nachfolge. Sage meinen Brüdern. Wie tief war diese ewige Beziehung des Messias zum Vater? Er hat immer von mein Vater und mein Gott gesprochen. Er hatte diese Beziehung von Ewigkeit her. Und jetzt, nach seiner Auferstehung, haben seine Jünger auch Anteil an dieser Beziehung. Das ist das Neue. Jesus gibt ihnen Anteil an Gott selbst. Haben wir uns daran schon so gewöhnt? Er hat sie und uns zu Teilhabern Gottes gemacht. Und dennoch, und das sehen wir ja auch, scheint Jesus deutlich auch zu unterscheiden zwischen seiner einzigartigen Sohnschaft und der Sohnschaft der Jünger. Er sagt ja, zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Da ist schon nochmal ein Unterschied. Im Johannesevangelium hieß es bisher immer der Vater und mein Vater, aber nie euer Vater. Aber das hat sich geändert. Die Beziehung von Jesus zum Vater ist zwar auch anders als die von erlösten Menschen. Er ist der Herr, der vom Himmel kommt. Aber wir sind jetzt aufgrund seines Werkes Teilhaber Gottes. Und hier beginnt das, worauf Jesus seinen Jünger im Obersaal vorbereitet hatte. Ich möchte das nochmal daran erinnern. Sein Zurückgehen zum Vater. Ich werde zu meinem Vater und zu eurem Vater gehen und werde den Geist Gottes senden, der bis heute wirkt und das Wunder tut, weil Jesus nicht mehr hier ist. Das heißt, die Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Leuten, seiner Kirche, ist jetzt nicht physischer Natur. Seiner Himmelfahrt und dem Geschenk des Heiligen Geistes an die Gemeinde begann eine neue Beziehung zwischen den Gläubigen und ihm und auch einen neuen Auftrag. Den haben wir wie Maria. Ihr geht jetzt hin in alle Welt und ihr erzählt davon, was ihr gehört habt. Und daher lässt Maria los. Und darin zeigt sich ihr Gehorsam. Liebe zeigt sich im Gehorsam. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Darf ich das nochmal sagen? Liebe zeigt sich im Gehorsam. Sie tut das, was er sagt. Maria ließ los, hielt Jesus nicht auf, sondern hat begriffen, dass das geschehen und gehörte, dass sie das bezeugen soll und geht zu den Jüngern. Wer gewiss ist, der kann loslassen. Der kann auch Neues wagen, loslassen der eigenen Vorstellungen von Interessen, vom eigenen Wollen, Leben, Vorstellungen auch, wie es im Reich Gottes wohl scheinbar zu sein hat. Sie lässt los und geht und verkündigt seinen Jüngern das, was sie erlebt hat. Und die Jünger, das habe ich letzte Woche schon zitiert, sie hören ihr zu. Und was tun sie? Sie halten ihr Zeugnis für was? Leeres Geschwätz, Nonsens, könnte man auch übersetzen, Blödsinn. Blödsinn. Lass mich abschließend nochmal zurückkommen zu unserem Friedhof. Als der letzte Feind wird der Tod weggetan. Warum sind wir so sicher? Weil das passiert ist, was wir heute gehört haben. Die Bibel lehrt uns, dass der Tod unser Feind ist und nicht ursprünglich zum Leben gehörte, wie Gott es sich vorgestellt hat. Die Bibel bezeichnet den Tod als den letzten Feind des Menschen. Und unsere Zukunftshoffnung ist, dass als der letzte Feind wird auch der Tod weggetan. Wie? Oder besser gesagt, durch wen? Durch Christus. Ich zitiere euch jetzt nochmal Hebräer 2 mit ein paar Zwischeneinwürfen. Das erklärt der Hebräerbriefschreiber. Er sagt in Kapitel 2, Verse 14 bis 15. Achtet auf die Worte. Weil nun die Kinder, also die Söhne und die Töchter, die Gott in sein Reich aufnehmen wird, Blutes und Fleisches teilhaftig sind, weil sie Menschen sind, hat auch er, also Christus, in gleicher Weise daran teilgenommen und wurde Mensch. Wir feiern bald Weihnachten. Warum? Damit er durch den Tod den zunichte macht, der die Macht des Todes hat, das ist den Teufel, und alle die befreite, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Das ist am Kreuz passiert. Satan hat die Macht des Todes weggenommen bekommen. Der Tod wird daher eines Tages weggetan. Schaut, in Christus allein ist unsere Hoffnung begründet. In seinem Leben, in seinem Sterben, in seinem Auferstehen. Schlussfrage. Darf ich nochmal die Frage stellen, ihr routinierten Christen, ich routinierter Christ, siehst du darin Herrlichkeit, was wir heute gelesen haben, oder nur einen Text? Das Evangelium, die Offenbarung der Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Die Offenbarung dieser Herrlichkeit sehen wir im Evangelium. Das Evangelium ist die gute Nachricht und heute waren wir im Zentrum dieser guten Nachricht. Es ist die Verkündigung von dem, was tatsächlich passiert ist. Die ersten Jünger Jesus sahen diese Ereignisse mit ihren eigenen Augen. Und uns, die wir jetzt nach ihnen gekommen sind, wird die Herrlichkeit Jesu durch ihr Zeugnis mitgeteilt, schriftlich festgehalten. Schriftlich. So lesen wir das in Johannes 1. Diesen Augenzeugenbericht. Und das Wort wurde Fleisch, wurde Mensch, wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Manchmal denke ich, Routine ist das Schlimmste für uns Christen. Wir haben uns an alles so gewöhnt. Diese herrliche Person, die damals über die Erde ging, ist für uns jetzt unsichtbar. All seine bedeutenden Taten gehören nun der Vergangenheit an, seine vollendeten Tatsachen. Wir haben keine Videoaufnahmen von Jesus hier auf der Erde. Gibt's nicht. Was uns heute mit Christus, seinem Kreuz und seiner Auferstehung verbindet, ist, das Wort Gottes. Das Wort Gottes. Und in dessen Zentrum steht das Evangelium vom Kreuz und der Auferstehung. Gott hat entschieden, dass wir die wahre Realität von Christus aus Fleisch und Blut in Form eines Buches durch die Jahrhunderte miterleben. Dass wir das dadurch transportiert bekommen mit dem gekreuzigten und auferstandenen Christus im Zentrum. Ein Buch. Nicht meine Entscheidung. Nicht mit einer Worship-CD. Nicht mit einem Videoclip. Und daher fasst Paulus das Zentrum des Evangeliums zusammen mit diesen Worten. 1. Korinther 15. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was ich auch empfangen habe. Was? Dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag, nach den Schriften. Schaut, das sind unverzichtbare Bestandteile des Evangeliums. Kreuz, Auferstehung, nach den Schriften. Wir haben nur das. Jesu Herrlichkeit erstrahlt am hellsten seinem Tod und seiner Auferstehung. Paulus sagt, 1. Korinther 1, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden einen Anstoß, den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als auch Griechen, Christus Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Ist es deine Kraft? Beziehst du deine Kraft vom Evangelium her? Vom Wort Gottes her? Diejenigen, die geistliche Augen haben, sehen eine göttliche Herrlichkeit in Jesu Tod. Und dasselbe trifft auch auf seine Auferstehung zu. Ich schließe mit Römer 6. So sind wir nun mit ihm begraben worden. Wir identifizieren uns mit diesem Christus durch die Taufe auf den Tod, damit, so wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Rabuni, unser Lehrer, lehrt uns, wie er denkt und was er für uns getan hat. Wir sollten ihm weiter nachdenken, als Gemeinde und dranbleiben. Gebt nicht auf, werdet keine routinierten Christen. Auch wir müssen loslassen, müssen Neues angehen. Nach wie vor. Wir stehen da drin. Jesus, ich danke dir, dass du dich durch die Jahrhunderte hindurch, durch dein Wort festgelegt hast. Kein Videoclip, keine CD, dein Wort. Hilf, dass wir Forscher werden, wie die Christen in Beröa. Dass wir ständig studieren und wissen, wie du denkst und was du willst. Was du mit uns vorhast. Danke für deine Auferstehung, für die Hoffnung, die begründet ist, die wir jetzt haben. Und wir glauben fest, dass das eines Tages Wirklichkeit wird. Wir danken dir sehr für alles, was du vollendet hast und dass alles vollendet ist. Amen.